Einen gesegneten guten Morgen euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, bei herrlichem Wetter. Dürfen wir uns richtig freuen. Auch nochmal vielen herzlichen Dank für den Lobpreis. Ja, es ist so schön, dass wir unseren Gott groß machen dürfen, dass wir ihn loben dürfen, uns zu ihm ausstrecken dürfen. Das geht ans Herz. Ja, wie Patrick schon sagte, wir sind noch in der Predigtreihe Glauben, Leben im Alltag. Vorletzte Woche hatten wir Wüstenzeiten überwinden. Letzte Woche ging es, wie man im Glauben durch sorglose Zeiten geht. Ja, und heute soll es darum gehen, wie wir im Glauben nach Anfechtungen wachsen. Ja, da hast du recht, das ist ein sehr herausforderndes Thema. Und daher möchte ich auch gern vor der Predigt beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier auf der Welt nicht allein unterwegs sind. Wir danken dir, dass du der Herzenskenner bist. Wir danken dir, dass du weißt, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was wir brauchen, noch bevor wir einen Gedanken fassen können, noch bevor uns das klar wird. Danke, dass du uns nie alleine zurücklässt. Du bist der treue Hirte. Danke, dass wir auf dich schauen und auf dich vertrauen dürfen. Und das möchte ich jetzt auch machen. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du mit deinem guten Heiligen Geist durch mich sprichst, dass du deine Worte in meinen Mund legst und dass du unsere Herzen berührst. Herr, weil du auch da treu bist, weil du auch da zum Ziel kommst, weil du auch da durch unsere Schwachheit wirkst. Und Herr, wir bringen dir unsere Herzen und möchten dich bitten, füll du sie ganz aus. Amen. Im Glauben nach Anfechtung wachsen. Da stellt sich gleich die Frage, was ist eigentlich unter Anfechtung zu verstehen? Und da gibt es wirklich verschiedene Arten von Anfechtung. Wir können sie zum Beispiel wie folgt unterscheiden. Erstens, Versuchung, in der der Teufel uns aktiv zur Sünde verleiten möchte. Zweitens, Versuchung unseres schwachen und gefallenen Fleisches durch Begierden. Und drittens, Erprobung unseres Glaubens durch Widrigkeiten und Herausforderungen, in die uns Gott gestellt hat. Bei meiner heutigen Predigt wollen wir uns mit dem ersten und wenn es zeitlich möglich ist, aber da bin ich nicht sehr zuversichtlich, meine letzten Predigten waren auch schon recht lang, auch mit dem zweiten Szenario auseinandersetzen und gemeinsam aus dem Wort Gottes lernen, wie wir gestärkt aus diesen gehen können. Mit dem dritten Szenario beschäftigen wir uns dann am Sonntag nach dem Familiengottesdienst. Der Titel dieser Predigt dann: Im Glauben Herausforderungen begegnen. Also zurück zu erstens: Versuchung, in der der Teufel uns aktiv zur Sünde verleiten möchte. Und ich möchte hier mal eine Sache vorweg sagen. Der Teufel wird in manchen Kreisen auch inflationär oft für irgendwelche Versuchungen ins Spiel gebracht. Er versucht wirklich, es kommt immer wieder vor. Aber nicht alles, was wir als eine Versuchung erleben, ist tatsächlich eine Versuchung, die der Teufel aktiv herbeiführt. Deshalb auch die Unterscheidung der verschiedenen Arten von Anfechtungen. Es gibt in der Bibel einige wenige, aber dafür ganz eindeutige Situationen, wo einzig der Satan versucht, Personen von Gottes Weg abzubringen. So versucht er Jesus in der Wüste, nachzulesen in Lukas 4. Er fordert den Menschensohn auf, nachdem er 40 Tage gefastet hat, die Steine in Brot zu verwandeln, ihn anzubeten, um dafür die Macht über alle Reiche dieser Welt samt ihrer Herrlichkeit zu bekommen und letztens sich von den Zinnen des Tempels zu stürzen, um seinen Vater mit seinen Engeln eine Rettungstat abzunötigen. All dem widersteht Jesus mit Zitaten aus der Heiligen Schrift. Er lässt sich nicht vom Teufel verführen und bleibt sündlos. Der Teufel versucht aber nicht nur den auf Erden armen Wanderprediger Jesus, sondern auch Hiob, den reichsten Mann des Ostens. Einen wirklich sehr gottesfürchtigen Mann. Dieses Zeugnis gibt ihm Gott selbst. Und jetzt ist die Frage, wie kann der Teufel einem Mann, der Gott so nachfolgt, mit Herz und Hand und auch Eintritt für seine Kinder im Glauben, wie kann er ihn in Versuchung bringen? Wie kann er ihn in eine äußerst herausfordernde Situation bewegen und bringen? Ja, er wird bei Gott vorstellig und interessanterweise prahlt Gott regelrecht mit Hiob und was das für ein Mann ist, dass er doch ihm ganz hingegeben, von ganzem Herzen nachfolgt. Ja, und dann verweist der Teufel darauf, dass er ja alles hat an Reichtümern. Ihm geht's gut, er steht unter Gottes Schutz. Und der Teufel macht eine Wette darauf, dass praktisch sein Vertrauen und seine Nachfolge an diesem Segen hängt, dem Gott hat zuteil werden lassen. Und so erlaubt Gott dem Teufel, ihm diesen Reichtum und sogar noch mehr, er hat sogar seine Familie getroffen, ja, geschlagen. Es ist eine sehr dramatische Geschichte. Gott erlaubt dem Teufel, Hand an Hiobs Gut zu legen und der verschont nicht mal seine Kinder. Ja, zuletzt, nach einer zweiten Anfrage, raubt der Teufel Hiob sogar seine Gesundheit und macht ihn schwer krank. Hiob 2, Vers 7. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren, von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Angesichts all des Unglücks, welches über Hiob hineinbricht, versteht natürlich Hiob die Welt nicht mehr. Ja? Also er hat nichts anders gemacht als vorher. Er ist Gott treu nachgefolgt und auch im Unglück hat er sich nicht an Gott versündigt. Ja, er hat geklagt, er wollte mit Gott rechten. Ja, er verflucht sogar seinen Geburtstag. Also da muss schon viel passieren, dass man das macht. Aber anders als vom Teufel prophezeit, flucht er Gott nach dem Verlust seines Reichtums und sogar seiner Kinder, seiner Gesundheit nicht ins Gesicht. Wir kennen auch Paul Gerhardt, er hat auch einige mehr Kinder verloren. Also das ist sehr herausfordernd, es ist ohne Gottes Beistand gar nicht zu schaffen. Aber mit ihm, an seiner Seite ist das möglich. Also Hiob ist da nicht eine Fabelfigur, es ist einmal aufgekommen, einmal wurde das vielleicht idealerweise in der Bibel reingeschrieben und nein, es hat sich so zugetragen. Und wir sehen, es kommt ab und an mal zu wirklich extrem herausfordernden Situationen. Aber Gott ist da, Gott ist nah und Gottes Liebe hört auch da nicht auf, steht auch da nicht zurück, auch wenn sie da zugegebenerweise gar nicht so greifbar ist. Satan versucht in dem lebensfeindlichen Umfeld der Wüste, aber auch am fruchtbarsten Ort, dem Paradies auf Erden, im Garten Eden. Diesmal nicht den Herrn Jesus, sondern Eva. Eva und Jesus hatten zu diesem Zeitpunkt eins gemeinsam. Sie hatten beide noch nie gesündigt. Also der Mensch war noch nicht gefallen. Das bedeutet, es gab noch nicht die Schwäche des Fleisches, sprich die sogenannte sündige menschliche Natur, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Manchmal taucht da der Begriff Erbsünde aus, aber der ist auch missverständlich, deshalb würde ich ihn hier gar nicht groß ausführen. Aber trotzdem gelingt es dem Teufel, der alten Schlange, Misstrauen zwischen Eva und Gott zu streuen, indem er lügt und Gottes Wahrheit und seine Worte als unwahr darstellt und sie zur Sünde verführt, sodass sie von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst. Und so kommt durch Adam und Eva die Sünde und der Tod auf die Erde. Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Anhand dieser drei Beispiele, Hiob, Jesus und eben Eva, sehen wir, ja, dass der Teufel aktiv versucht zu verleiten, versucht vom guten göttlichen Weg abzubringen. Und ja, anhand dieser drei Beispiele und 1. Korinther 10, 13, wo der vom Heiligen Geist inspirierte Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth wissen lässt, dass sie bisher nur menschliche Versuchung getroffen hat, wird eines ganz deutlich. Es gibt eben nicht nur menschliche Versuchung, sondern auch teuflische. Auch diese lässt Gott, ja, ganz eindeutig zu. Das sehen wir zum Beispiel bei Jesus. Denn in Matthäus 4, Vers 1 steht, dann wurde Jesus von dem Geist, von dem Heiligen Geist in die Wüste hinausgeführt, um, man kann auch sagen, damit er vom Teufel versucht werde oder um vom Teufel versucht zu werden. Das war Ziel und Zweck, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt, dass er dort versucht wird. Auch bei Hiob können wir das klar erkennen. Hiob 1, Vers 12a, da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Oder in Hiob 2, Vers 6, da sprach der Herr zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand. Hiob selbst ist in deiner Hand. Aber wie kann Gott das zulassen? Wie kann er das zulassen? Ist es ihm denn egal, was aus diesen Personen wird? Ganz und gar nicht. Das kann Gott nicht egal sein. Wie wir heute gehört haben, eingangs, ist Gott die Liebe. Seine Liebe endet nicht. Seine Liebe ist unbeschreiblich groß. Auch wenn wir uns noch so viel, ja unser ganzes Leben damit beschäftigen, wir würden nicht erfassen, wie sehr Gott uns liebt und wie groß seine Gnade und Barmherzigkeit ist. Nein, er liebt uns und er hat uns im Blick und er verliert uns nicht aus den Augen. Selbst in den schwierigsten, selbst in den herausforderndsten Zeiten unseres Lebens nicht. Auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Und das tut es. Aber wir wissen auch, wenn wir mal ehrlich reflektieren, dass unsere Gefühle nicht immer so ganz eins zu eins die Realität abbilden. Sie täuschen uns doch hier und da. Und wenn wir jetzt diese beiden zitierten Verse komplett lesen, sehen wir, dass Gott dem Teufel auch ganz klare Grenzen setzt. Lesen wir diesmal Hiob 1, Vers 12 komplett. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und auch in der zweiten Eskalationsstufe, ein Kapitel später, ist das Fortleben von Hiob eine von Gott gesetzte Sache. Denn wenn wir Hiob 2, Vers 6 vollständig lesen, heißt es da, da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Gott bleibt dabei, er bleibt bei dir und er bleibt bei mir. Gott hat alles unter Kontrolle, nie ist er überfordert, nie gerät was ins Chaos oder in einem Zustand, wo er in Verlegenheit gerät. Nein, Gott ist souverän, er ist allmächtig und er überlässt uns nicht dem sprichwörtlichen Schicksal. Als guter Hirte nimmt er uns an die Hand und führt uns auch aus dem Todestal, wie wir aus Psalm 23 wissen. Solange wir uns nicht von dem allmächtigen Gott losreißen, wir von uns aus, Gott respektiert unseren Willen, solange wir uns nicht von ihm losreißen, sondern wie Hiob auf ihn hoffen, ja, auch in Schwachheit, auch in Verzweiflung, auch in Klagen und vielleicht auch in großer Frustration, aber solange wir wie Hiob auf ihn hoffen, werden wir mit ihm, mit dem allmächtigen Gott, jede noch so arge Versuchung überwinden. Das ist ein geistliches Gesetz. Das gilt dir und mir, das gilt uns allen. Darauf können wir uns stellen, das können wir für uns im Glauben annehmen. Als Fakt, als was, was uns versprochen ist, als eine Garantie. Schließlich heißt es in 1. Korinther 13, Vers 10b, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Andere Übersetzungen sagen, über euer Vermögen. Sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Noch einmal, das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen, auf das du dich ganz und gar verlassen kannst. Das galt nicht nur für die Korinther, das gilt auch für dich und mich. Und vielleicht bist du gerade nicht so herausgefordert. Oder vielleicht bist du gerade sehr herausgefordert und in Anfechtungen und merkst, du kommst an deine Grenzen und zweifelst an dir selbst. Es ist in Ordnung, an dir selbst zu zweifeln. Aber ich will dir eins sagen, ein Fehler wird es, wenn du den Fokus auf dich richtest. Richte deinen Blick auf Gott, der Allmächtige. Er kann und er wird und er steht zu seinem Wort. Und er wird sein Wort nicht auf den Boden fallen lassen. Sein Wort hat kein Verfallsdatum. Es ist ewig gültig, auch für dich. Nicht nur für andere, auch für dich. Gott wird nur zulassen, dass du in Situationen gerätst, in der dich der Teufel so versuchen wird, dass du mit deinem Vermögen an Vertrauen diese an der Seite des Herrn widerstehen kannst. Ich will es nochmal wiederholen, weil das nicht so leicht verstanden wird. Gott wird nur zulassen, dass du in eine Situation gerätst, in der dich der Teufel so anfechtet, dass du mit deinem Stand vom Glauben, so wie dein Vertrauen gerade aussieht zum Herrn, wenn du auf ihn schaust, wenn du auf ihn blickst, dass du es mit seiner Hilfe überstehen kannst. Er nimmt Rücksicht auf dich und das in allergrößter Liebe. Es gibt nicht pauschal Anfechtungen für alle, ganz gleich, wo wir in unserer Glaubensreise stehen, ganz gleich, wie sehr wir ihm vertrauen. Gott ist gerecht. Gott weiß, wie es in deinem Herzen aussieht. Auch wenn wir hier und da vielleicht mal nach außen stärker wirken, als wir es sind. Gott machen wir nichts vor. Und Gott, er lässt Versuchungen nur maßgeschneidert an uns ran. Auch wenn es hart ist, auch wenn es herausfordernd ist, aber mit Gott können wir es überwinden. Das darfst du dir sagen in deiner Situation, in der du stehst. Ich weiß nicht genau, mit was du gerade konfrontiert bist, aber nimm das doch im Glauben, im Vertrauen an. Ja, ohne den Herrn wärst du chancenlos. Ohne den Herrn siehst du keinen Ausweg, auch keine Tür, die sich da öffnen könnte. Aber mit dem Herrn ist es möglich. Wirst du es schaffen? Wird er es mit dir schaffen? Also bewusst an seiner Hand gehend, das darf ich dir sagen, wirst du nicht fallen. Also halt dich am Herrn, lies sein Wort, seine Zusagen, seine Verheißungen regelmäßig, am besten jeden Tag. Und werde ganz vertraut damit. Dann kann der Widersacher dich trotz all seiner List, trotz all seiner Tücken nicht täuschen. Du kannst seine Lügen und Täuschung dann mit Gottes Wort, wie Jesus einst, widerlegen und den Satan in die Flucht schlagen. Jesus kannte natürlich das Wort Gottes, aber es ist auch uns offenbar. Wir dürfen es auch anwenden, wir dürfen es auch proklamieren, wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. Wir sind sogar aufgerufen dazu. Ja, du wirst selbst beziehungsweise gerade inmitten der Versuchung vom Teufel erleben, wie groß, genial und mächtig unser Herr und Gott ist. Und ich möchte ein Zeugnis geben, Gott zur Ehre, was ich selbst erlebt habe und was auch für mich sehr, sehr herausfordernd war. Mit 20, 21 Jahren war ich mit sehr brutalen und grausamen Gedanken konfrontiert. Ich habe keine heftigen Filme oder gesehen oder Bücher gelesen. Ich habe mir sowas gar nicht angetan, aber trotzdem, auf einmal, plötzlich waren sie da, auf einmal war ich damit konfrontiert. Ich konnte gar nicht mal sagen, von wo sie kamen. Von 0 auf 100. Und die haben mir mega zu schaffen gemacht. Die haben mich so belastet. Und die haben mich so arg belastet, dass ich nicht mal mehr die Nachrichten mir angeschaut habe, weil da wird ja auch immer wieder von irgendwelchen Verbrechen berichtet. Und ich habe das nicht mehr ertragen. Ich war immer wieder so, hoffentlich führen meine Gedanken dann nicht weiter. Ich hatte die überhaupt nicht im Griff oder unter Kontrolle und ich wusste gar nicht, von woher sie kam. Ja, ich habe gemerkt, das sind gar nicht meine Gedanken. Ich habe wahrgenommen, erst so mitten in der Situation und nach einer Zeit, dass das Gedankeneinwürfe des Feindes waren. Und ich habe mich versucht, dem zu Wehr zu setzen. Ich habe mein Zimmer mit Bibelversen auf Karteikarten tapeziert. Ich habe immer wieder kurz zur Ruhe gefunden, wenn ich dann solche Bibelverse in meinem Zimmer gelesen habe. Und ich habe natürlich in Jesu Namen dem Teufel geboten, und dass er zu verschwinden hat und dass ich diese Gedankeneinwürfe hasse, dass ich sie verabscheue. Und ja, ich hatte immer wieder Sorgen, dass Gott das nicht unterscheiden kann. Dass Gedankeneinwürfe des Feindes, dass meine Gedanken, man kann sich auch in Gedanken versündigen. Meine größte Sorge war, also wir dürfen nicht gegen den Heiligen Geist lästern. Aber was ist, wenn ich schon schlecht über den Heiligen Geist denke? Ich war so konfrontiert, ich war so herausgefordert. Für mich, obwohl ich dem Teufel immer wieder geboten habe, ich hatte immer wieder Angst, dass er doch zurückkam. Und er ist immer wieder zurückgekommen. Und für mich, ja, war die Situation völlig außer Kontrolle. Ich will euch sagen, das hat mir sogar meine Lebensfreude genommen. Es ging so weit, dass ich so verzweifelt war, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich hatte keine Freude mehr daran. Das hat mich so mitgenommen. Und ich habe dann das auch meiner Ma mitgeteilt und noch an demselben Tag, als ich das mitgeteilt habe, kam ein Seelsorge-Ehepaar. Die kamen praktisch so im Notfall direkt zu uns. Und ich kann sagen, die haben mir durch die Führung des Heiligen Geistes einiges gezeigt, was mega wichtig ist. Und das will ich euch auch heute mitteilen, weil ich denke, dass es in Zeiten der Anfechtung, wo man vom Teufel stark versucht wird, ist das sehr wichtig vor Augen zu haben. Und zwar, wenn ich angefochten wurde in der Gedankenwelt, dann habe ich ganz stark und unaufhörlich gegen diese Gedanken gekämpft. Aber ich habe mich auch voll und ganz darauf fokussiert und konzentriert. Und das war wie bei Petrus auf dem Wasser. Je mehr ich gegen diese Gedanken gekämpft habe und je mehr ich auf sie geschaut habe, ja, mich in ihnen verloren habe, desto größer wurden sie. Wie eine Welle, die immer weiter anwächst. Dieses Seelsorge-Ehepaar hat mir erstmal gesagt, Matthias, du musst lernen, auf Jesus zu sehen, der auf den Wellen geht. Und wenn du in Jesu Namen gebietest, dass der Satan zu verschwinden hat, dass du, wenn du in Jesu Namen diesen Gedankeneinwürfen absagst, dann hat das Gültigkeit, dann halte daran fest im Vertrauen, dass Gott das machen wird. Und dann wiederhole das nicht ständig, sondern im Vertrauen sprichst du es einmal aus. Du sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Du weißt auch, das sind gar nicht meine Gedanken. Steh mir bei und du widerstehst dem Teufel und dann gibst du dem keine Aufmerksamkeit mehr. Dann schaust du nicht mehr weiter in die Wellen rein, auch wenn der Feind das noch einige Mal versucht. Und dann kam noch eine Erkenntnis hinzu. Ich hatte immer die Sorge, dass Gott nicht meine Gedanken von den Gedankeneinwürfen des Feindes unterscheiden kann. Der Allwissende. Aber ich habe mit der Zeit verstanden und begriffen, dass Gott sogar die Anfechtungen des Feindes, noch bevor er sie ersinnt, noch bevor der Teufel selbst diese plant, dass er schon weiß, was da kommen wird, was da auf mich zukommen wird. Und dass es für ihn ein leichtes ist, das zu unterscheiden. Das hat mich sehr, sehr entlastet. Und ich will euch sagen, ich habe gelernt, mit diesen Anfechtungen und Gedanken umzugehen. Einmal zu gebieten. Dann nicht sich auf die Wellen zu konzentrieren, sondern auf Jesus, der auf den Wellen geht. Ich kann euch sagen, Jesus ist immer größer geworden in meinem Leben und die Wellen immer kleiner. Diese Gedanken haben mich nicht mehr schockiert, nicht mehr in Angstzustände versetzt. Und der Feind hat das auch gemerkt. Ich muss sagen, diese Anfechtungen in Gedanken sind immer, immer weniger geworden. Jetzt hatte ich die jahrelang schon gar nicht mehr. Wenn sie jetzt leicht aufkommen, dann weiß ich, was zu tun ist. Und so wachsen wir im Vertrauen zu Gott. Wir wissen wir und wir erkennen, wie abhängig wir von ihm sind. Und die Situationen sind manchmal unglaublich hart und herausfordernd. Manche Sachen traust du dich ja vielleicht nicht mal mit deinem Freund oder sogar mit deinem besten Freund zu besprechen. Aber wie ihr schon gesehen habt, ich habe es meiner Mutter mitgeteilt. Man kann es auch einem besten Freund mitteilen. Manchmal kriegt man gerade Hilfe von einem Freund oder einem anderen Nachfolger Jesu Christi. Und ja, ich will sagen, Gott ist größer, Gott ist mächtiger und er kann das gebrauchen. Diese Anfechtung, diese Versuchung, die du gerade durchlebst oder schon durchlebt hast. Ich jedenfalls durfte in der Vergangenheit schon mehrfach Personen nicht nur gut zusprechen, sondern ihnen auch mein Zeugnis erzählen, was ich erlebt habe und habe anderen Mut machen können und helfen können in Situationen, die ähnlich waren wie meine. Ja, wir sind hier und da auch mit Versuchungen, ja, und Anfechtung des Teufels konfrontiert. Und sowas kann sehr weit gehen. Ja, der Teufel ist sehr zerstörerisch. Wichtig ist, dass wir ihm nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, dass wir uns nicht auf ihn konzentrieren und fokussieren. Manche, die dann immer weitergehen, die hören dann irgendwann eine Stimme, ach, dein Leben ist gar nicht lebenswert, keiner mag dich, keiner liebt dich, was hat das Leben noch für einen Sinn? Und dann, obwohl Menschen eigentlich vorher lebensfroh sind, erwägen sie dann tatsächlich, sich das Leben zu nehmen, weil sie immer wieder diese Stimme hören, du bist ein Versager, was bringt's mit deinem Leben? Was willst du damit machen? Es ist doch besser. Und dann kommen all diese Lügen, ja. Und deshalb ist das wichtig, dass wir ja, erkennen und verstehen, dass der Teufel auch uns direkt angreift und dass wir ja, das nicht alleine können bewältigen, sondern immer nur mit dem allmächtigen Gott an unserer Seite. Immer nur, wenn wir auf ihn schauen, ihm vertrauen, wenn wir ihm um Hilfe bitten. Ansonsten sind wir da hoffnungslos verloren. Und es gibt da noch so viel mehr Ermutigendes. Und ich möchte euch da einiges zusprechen. Ich denke, das ist so wichtig gerade, das zu wissen, gerade wenn ich angefochten bin oder inmitten einer Versuchung. Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Andere Übersetzungen sagen auch, beziehungsweise Mitleid haben könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Sprich, er hat all diese Versuchungen erfolgreich überwunden. Und weil das so ist, geht's weiter. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja, unser Herr Jesus, er versteht uns. Mein Name kommt übrigens nur einmal in der Bibel vor, in Apostelgeschichte 1. Und da wird Gott als der Herzensversteher, der Herzenskenner beschrieben. Und deshalb ist mir das auch sehr, sehr nah. Und er, und das will ich nochmal sagen, er versteht uns. Er fühlt mit, weil er auch vom Feind auf alle erdenkliche Weise versucht wurde, angefochten wurde. Wir haben das gehört in 40 Tagen in der Wüste. Wir wissen das auch, dass Jesus ganz schön zu kämpfen hatte, auch im Garten Gethsemane. Der Feind hat ihn immer wieder angefochten. Und das Gute ist, Jesus ist treu geblieben. Er ist allmächtig, er ist stark, er ist so groß. Wir dürfen auch auf ihn und auf seine Gnade hoffen. Und das sagt uns eben dieser Vers zu. Er wird uns helfen. Er wird auch rechtzeitig kommen. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nie zu spät. Manchmal ist das Gefühl für uns sehr, sehr spät. Aber Gott ist da. Er ist immer nah. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Ja, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die ihm nachfolgen, die werden immer wieder auch vom Feind attackiert. Der Feind will, dass wir dann gar nicht in unseren Dienst kommen. Er möchte uns in irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen aufhalten. Er möchte uns attackieren, er möchte uns verwunden, er möchte, dass wir unser Vertrauen verlieren, unser Vertrauen Gott gegenüber. Aber wie ich schon sagte, es wird keine Versuchung geben, die über das Vermögen unseres Vertrauens hinausgeht. Und wir dürfen noch eins wissen, noch ein Versprechen: Gott wird uns da herausretten. Ja? Er wird den Gottesfürchtigen, er wird den Nachfolger Jesu, er wird ihn herausretten aus der Situation, aus der Versuchung. Das darfst du dir sicher sein, das darfst du im Glauben annehmen. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Ja, nach Gottes Zeit gibt es kurze Zeiten, oder nach Gottes Plan gibt es kurze Zeiten der Prüfungen. Ja, diese Prüfungen fallen ganz unterschiedlich aus. Die sehen bei dir so aus, wie sie vielleicht nicht bei mir aussehen. Meine sehen anders aus wie deine. Aber du darfst wissen, dass wenn du in den Anfechtungen an Gott festhältst und wenn du in dieser Zeit deinen Glauben nicht über Bord wirfst, dann wirst du im Vertrauen zu Jesus Christus wachsen und reifen. Dafür lässt Gott diese Zeiten zu, dass du erkennst, dass du abhängig bist von ihm, dass sein Eingreifen notwendig ist. Und wenn du dann mit Gottes Hilfe, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, standhaft warst, dann darfst du dich freuen, dann darfst du jubeln, dann darfst du wirklich mit ganz, ganz großer Vorfreude seine Wiederkunft erwarten, weil er wird mit einer reichen und ewigen Belohnung kommen und dich beschenken. Er wird dich hundertfach belohnen, weil Gott ist treu. Ja, ich muss sagen, das sind so ermutigende Verse, bringen wir oftmals gar nicht so in direkte Korrelation, also in direkten Zusammenhang mit Anfechtungen. Das ist oft für uns trübe, beschwerend. Wir sehen da eigentlich nur Verlust, nicht Gewinn. Wir sehen gar nicht, was wir gewinnen können. Nein, es ist uns einfach eine riesige Herausforderung oft. Aber wenn wir sehen, für was Gott das gebraucht, dann dürften wir sogar, wie Jakobus, der Herrn Bruder, sogar jubeln, uns freuen, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Ich muss offen sagen, ich bin noch nicht so weit. Also ich gerate noch nicht in Jubelstürme, wenn ich versucht oder angefochten werde. Aber wir dürfen aus dieser Passage aus Jakobus 1, Verse 2 und 4 auch wissen, dass wenn ja, unser Glaube, unser Vertrauen in diesen Anfechtungen bewährt wird, dann wird das Geduld zur Folge haben. Und Geduld in der Nachfolge ist auch eben wichtig, dass wir weiter mit Jesus gehen, dass wir auf ihn schauen, auf ihn vertrauen und dass er uns am Ende unseres Lebens vollendet. Ja, dass wir vollendet werden, wenn er uns nach Hause nimmt, ins neue Jerusalem, in den Himmel. Ja, da werden wir Vollendung erleben. Da werden wir diese große Belohnung entgegennehmen dürfen. Und es hat alles einen Sinn und Zweck. Es heißt ja in Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ja, denen, die Gott lieben und die nach seinem Ratschluss berufen sind, denen dienen alle Dinge zum Besten. Und das trifft auf euch zu, das dürft ihr für euch auch schon wieder in Anspruch nehmen. Und wenn ihr manchmal nicht versteht, warum das, weshalb, dann dürft ihr wissen, es gibt ein Wozu. Gott wird das gebrauchen. Vielleicht in etwas fernerer Zukunft. Vielleicht, dass ihr auch anderen eine Ermutigung seid. Vielleicht ja sogar ganz sicher, dass ihr im Vertrauen zu ihm wächst und dass ihr wisst, ohne ihn, so stark ihr euch ab und an fühlt, geht nichts im Glaubensleben. Wir sind ganz und gar auf ihn geworfen. Es ist absolut wichtig, dass wir an seiner Hand gehen. Er ist der gute Hirte und er führt uns zum Ziel. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht verzweifeln brauchen. Auch trotz heftigster Anfechtungen, auch vom Teufel her, wir brauchen nicht voller Angst sein. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir dürfen wissen, du hast all das durchgemacht. Wir dürfen wissen, du verstehst uns in unseren Nöten, in unseren Situationen. Danke, Herr, dass du auf alles auch eine Lösung hast. Danke, dass du nie in Verlegenheit gerätst, nie überfordert bist. Und danke, Herr, dass du es zu einem guten Ende führst. Wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dich danken, Herr, dass du nicht ein Gott der Willkür bist, sondern ein Gott der Liebe. Du bist die Liebe. Und du bist absolut treu. Du bist absolut wahrhaftig. Mit dir gehen wir sicher. Hab Dank dafür. Amen.